Es wird heute um Aaron gehen, den Bruder von Mose und den ersten Hohepriester von Israel. Und ich habe die Texte in Tagebuchform gegossen. Ich werde also euch Auszüge aus Aarons Tagebuch sozusagen vorlesen. Manche Episode ist vielleicht besser bekannt, manche nicht so. Und ich wollte aber eben aus das, was man aus 2., 3. und 4. Mose so zusammenziehen kann, möglichst alles drin haben. Also ihr könnt euch da hinein versetzen. Die Familie von Aaron, also Aaron war der Bruder von Mose, ja, und er hatte 4 Söhne und war natürlich verheiratet. Und das kommt dann noch mit der Zeit. Im Land Goschen, im ersten Jahr von Pharao Amenhotep II. Freud und Leid so eng beieinander. Bei Nachbars ist ein Kind geboren, ein gesundes Mädchen. Das ist dies Jahr schon die 3. Geburt in unserem kleinen Viertel. Ja, wir werden immer mehr. Aber bei den Leuten gegenüber eine böse Wende. Der Mann muss für die Ägypter drüben in Ramses Ziegel schleppen. Seine Kräfte lassen nach und er war ihnen zu langsam. Heute haben sie ihn so zugerichtet, dass wir fürchten, er bleibt ein Krüppel. Wie soll das weitergehen, Herr? Einen Monat später. Er hat zu mir gesprochen. Ich habe ihn gehört. Geh in die Wüste, Mose entgegen. Der Gott unserer Vorfahren sagt, Mose kommt zurück. Mose lebt also. Seit Jahrzehnten haben wir nichts von ihm vernommen. Er war nach seiner Flucht verschollen. Aber was hat Mose denn bloß vor, dass der Herr mich ihm entgegenschickt? Wie gut, dass ich in meinem Alter mit 83 selbst für die ägyptischen Tyrannen als Arbeitskraft nicht mehr tauge. Da wird es nicht gleich auffallen, wenn ich mich morgen aus dem Staub mache. Elisheba hat mir schon Proviant gerichtet. Ich bin dann mal weg. Wochen später. Zurück vom Sinai. Mose und seine Familie getroffen. Wir lagen uns in den Armen. Der Herr hat ihn beauftragt, uns aus Ägypten nach Kanaan zu führen. Operation Exodus. Das dürfte ich ja eigentlich gar nicht hier zu Papyrus bringen. Aber verheimlichen nützt auch nichts. Er will ja sowieso ganz offiziell beim Pharao vorsprechen. Und zwar durch mich. Mose hat eine bessere Bildung genossen als ich und kann sich schriftlich sehr gut ausdrücken. Aber die öffentliche Rede ist nicht seins. Ich selbst bin zwar nicht redselig, aber redegewandt schon. Haben erstmal alle Stammesältesten zusammengetrommelt und ich habe ihnen alles Wort für Wort ausgerichtet. Mose kann jetzt in Gottes Namen zaubern. Sie haben uns abgenommen, dass die Rückwanderung nach Kanaan nicht unsere eigene spinnerte Idee ist, sondern dass Gott dahinter steht. Die Versammlung endete mit Gebet und Lobpreis. Eine Woche später. Heute Termin beim Pharao. Wir haben ihm ausgerichtet, was Gott verlangt. Lass mein Volk ziehen. Aber er sagt, Jahwe kenne ich nicht. Was uns beiden denn einfallen würde, das Volk von der Arbeit abzuhalten? Und dann, der Pharao hat einen neuen Erlass herausgegeben. Wir müssen jetzt so viel Ziegel abliefern wie vorher, aber wir kriegen kein Stroh mehr gestellt. Wir müssen es uns selbst zusammensuchen. Der Schuss ging nach hinten los. Ich glaube, ich tauge nicht als Gewerkschaftler. 2 Tage später. Wir haben ein Problem. Die Arbeit ist unmöglich zu schaffen. Unsere Leute liefern nicht genug. Unsere Vorarbeiter müssen den ägyptischen Aufsehern Bericht erstatten. Und die verdreschen sie, weil das Tagessoll nicht erfüllt ist. Jetzt haben sich unsere Vorarbeiter beim Pharao selbst beschwert. Das ging natürlich auch wieder nicht gut. Er blieb hart. Den Zorn der Vorarbeiter haben dann Mose und ich abgekriegt. Sie kriegen von oben Schläge und wenn sie ihre eigenen Leute noch mehr unter Druck setzen, machen sie sich da unbeliebt. Kein Wunder, dass sie uns jetzt die Pest an den Hals wünschen. Der Herr soll euch dafür strafen. Aber wir hatten doch alles im Namen des Herrn angefangen. Gut, dass ich die Antwort nicht selbst geben muss. Aber Mose ist auch ratlos. Er betet, Herr, warum handelst du so schlecht an deinem Volk? Antwort, jetzt wirst du erleben, was ich mit dem Pharao machen werde. Ich werde ihn zwingen, die Israeliten gehen zu lassen. Na, ich bin gespannt. Im Moment ist unser Problem Gottes gewagter Plan. Der Pharao ist böse, aber ist Gott besser? Wochen später. Die letzten Wochen kaum zur Ruhe gekommen. Ein ständiges Hin und Her, immer wieder beim Pharao. Wir kündigen 9 Plagen an und sie treffen alle ein. Trotzdem weigert er sich immer wieder. Aber er und sein Volk respektieren uns inzwischen, immerhin. 14. Abib, abends. Wir feiern ein neues Fest, das Passa. 15. Abib, im Morgengrauen. Wir reißen jetzt aus. Keine Zeit zum Schreiben. Lager bei Refidim aufgeschlagen. Viele Wochen als Karawane unterwegs gewesen. Unvorstellbar turbulente Zeit. Einzelheiten in Moses Buch nachzulesen. Der Herr hat Wunder getan, eins nach dem anderen. Wolkensäule. Teilung des Wassers. Manna. Wasser aus dem Felsen. Und ich kann sagen, ich war dabei. Halleluja. Noch bei Refidim. Eigentlich wollte ich das gestern noch notieren, aber mir haben die Hände gezittert. Ich hätte keinen Griffel halten können. Meine Arme waren so schwer. Stundenlang haben Hur und ich Moses Arme gestützt. Die Amalekiter, unsere Todfeinde. Esau hatte viele Enkel gehabt und unser Verhältnis zu ihren Nachkommen war immer angespannt. Aber so wie das Volk seines Enkels Amalek hat uns sonst keiner zugesetzt. Jetzt haben sie unsere Erschöpften ausgenutzt und die Schwachen am Ende des Zuges überfallen und umgebracht. Wie kam das? Naja, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, zieht sich auch eine geordnete Karawane auseinander. Manche können einfach nicht so schnell. Es ist aber gut, wenn der Hauptzug schon vorausgeht und das Lager aufbaut. Dann können die Langsameren, wenn sie endlich eintreffen, sich gleich in die Zelte begeben. Und auf diese Kinder, Kranken und Alten haben sich die Amalekiter erbarmungslos draufgestürzt. Diese Horden kennen kein Kriegsrecht. Deswegen erklärt Gott selbst Amalek auf immer den Krieg. Die Bilder vom Gemetzel unter unseren Nachzüglern gehen mir nicht aus dem Kopf. Wenn wir die Amalekiter nicht ausschalten, werden sie uns nie in Ruhe lassen. Dem musste ein Ende gesetzt werden. Und heute war die Gelegenheit. Josua zog in den Kampf. Wir drei auf dem Hügel. Sobald Mose die Hände sinken ließ, waren die Amalekiter wieder überlegen. Das konnten wir nicht mit anschauen. Dann haben wir einen Stein herangeschleppt, dass Mose sich setzen konnte. Trotzdem mussten wir ihm unter die Arme greifen, damit er sie hochheben und oben halten konnte. Es war ein langer Tag in der sengenden Hitze. Wir kamen ans Ende unserer Kräfte. Aber was blieb uns anderes übrig, als weiterzumachen? Die Soldaten unten konnten ja auch nicht einfach wegrennen. Wir waren wie durch unsichtbare Seile mit ihnen verbunden. Ihr Ergehen und unser Ergehen waren eins. Und die Kameradschaft von Hur werde ich nicht vergessen. Als die Sonne unterging, waren die Amalekiter erschlagen oder geflohen. Es war vorbei. Im Halbdünkel, den Hügel runter. Beten heißt kämpfen. Es ist anstrengend. Aber es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne und es führt zum Sieg. Der Feind ist weg. Gott hat Mose angewiesen, alles aufzuschreiben gegen das Vergessen. Dazu ein Altar zur Erinnerung. 3 Monate später. Mit dem Ankunft am Berg Sinai. Mit dem Auszug beginnt für uns eine neue Zeitrechnung. Es ist die Stunde 0. Das Jahr 1 nach dem Auszug. Nach 3 Tagen Vorbereitung. Heute war es soweit. Nachdem Gott dem Mose alle Bestimmungen des Bundes diktiert hatte, vollzog Mose mit dem Volk die feierliche Zeremonie des Bundesschlusses vor einem Altar. Dann wurden wir auf den Berg gerufen. Mose, ich, Nadab und Abihu und 70 Älteste als Vertreter des Volkes. Und wir fanden uns in der Gegenwart Gottes wieder. Allein der Anblick des Bodens zu seinen Füßen war unbeschreiblich. Blau und klar wie der Himmel. und er empfing uns zu einem Mahl. Unfassbar. Am Fuß des Bergs Sinai. Diese Seite würde ich am liebsten leer lassen. Aber es wissen ja sowieso alle. Ich schäme mich. Wie konnte ich mich so verführen lassen und dann wieder andere verleiten? Also von vorne. Mose war seit bald 6 Wochen verschwunden. Aber das ist ja schon nicht zutreffend. Wir wussten, dass Gott ihm das Gesetz geben wollte. Mose hatte sich ordentlich abgemeldet und mich als zeitweiligen Stellvertreter eingesetzt. Hur stand mir zur Seite. Genau in diesem Auftrag als Stellvertreter habe ich versagt. Ich habe nicht warten können, genauso wenig wie das Volk. Nicht gewartet auf Moses Rückkehr von seiner Zeit mit Gott. Das Volk ist zu mir gekommen und sie haben Druck gemacht. Ich war der Meinung, ich müsste was unternehmen. Anstelle dessen hätte ich sie einfach zur Geduld anhalten sollen. Aber ich war feige und habe noch nicht einmal den Versuch unternommen, meine Redekunst zum Einsatz zu bringen. Ich habe nachgegeben, wollte nicht, dass Leute mit mir unzufrieden sind, dass ich nachher Zielscheibe ihres Unmuts würde, dass sie sagen, ich würde mich der veränderten Lage nicht stellen. Und mir wurde mulmig, als es immer mehr Leute wurden und die Forderung nach einem Götterbild immer lauter. Ich wollte mich kompromissbereit zeigen. Man kann doch beides. An den Herrn glauben und ein Standbild aufstellen, oder nicht? Was Sichtbares eben. Wenn es den Menschen hilft zu glauben, warum nicht? Solche Gedanken gingen mir durch den Kopf. Dabei hatte Gott im 2. Gebot gesagt, du darfst dir kein Götterbild machen. Kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall. Und wir hatten alle versprochen, uns daran zu halten. Ich habe es dann so umgebogen, dass ich gesagt habe, wir bauen vor dem Stierkalb einen Altar für den Herrn und feiern ein Fest zur Ehre des Herrn und bringen ihm Opfer dar. Aber das war Etikettenschwindel. Solche Opfer verhöhnen ihn. Der Herr will, dass wir an ihn glauben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Kein Wunder, dass Mose mir nachher eine große Sünde vorgeworfen hat, wie auch dem Volk. Da half mein Eiertanz nichts, von wegen dem Standbild, das ebenso aus dem Feuer rauskam. Ich hatte mit Hand angelegt. Es gab andere Leviten, die hatten sich nicht beteiligt. Die hat Mose dann zu Strafvollstreckern gemacht. Sie haben die Rädelsführer umgebracht. Also, wer hier priesterlich gehandelt hat, war Mose, nicht ich. Er flehte zu Gott und trat für das Volk ein. Es ist eigentlich ein Wunder, dass ich bald in aller Form das Priesteramt übertragen bekommen soll. Allerdings bin ich mir gar nicht so sicher, dass ich es will. So viel Verantwortung. Die Frage trage ich ja schon länger mit mir rum. Warum ich? Aber mich entziehen, das ist ja auch keine Lösung. Bewährung ist gefragt. Und mir jetzt immer weiter Vorwürfe machen, bringt auch nichts. Gottes Vergebung war teuer, aber nun gilt sie. Ich hätte einfach auf Mose warten sollen, mit Gott rechnen sollen. Er ist ja sonst auch verlässlich gewesen. Das nächste Mal will ich keinen faulen Kompromiss versuchen. Hoffentlich schaffe ich das. Am Morgen des Tags der Priesterweihe. Unser großer Tag ist gekommen. Heute werden wir zu Priestern eingesetzt, meine Söhne und ich. Die Kleider liegen bereit. Elisheba hat sie alle gewaschen. Meine Söhne kriegen normale Gewänder. Sie müssen ja auch als Arbeitskleidung taugen. Wir schlachten Tiere, machen Feuer, müssen die Asche entsorgen. Aber als hoher Priester kriege ich eine ganz besondere Uniform. Einmalig kostbar und aufwendig gestaltet. Selbst ein ägyptischer Prinz würde bei dem Anblick eifersüchtig. Aber darum geht es nicht. Auf der Brust trage ich die Namen der 12 Stämme auf 12 Edelsteinen eingraviert. Auf den Schultern noch einmal 2 Onyxsteine mit jeweils 6 Stammesnamen. Und auf der Stirn das goldene Schild mit dem Schriftzug Heilig für Jahwe. Das sagt alles. Wenn ich so vor den Herrn trete, wird er uns annehmen. Mose wird uns mit Opfern reinigen und mit Salböl zu Priestern weihen. Wir werden eine heilige Mahlzeit einnehmen. Das alles wird wiederholt und geht eine ganze Woche lang. Danach werde ich zum ersten Mal die verschiedenen Opfer darbringen. dann kann der Dienst im heiligen Zelt beginnen. Neben den Tieropfern wird zu meinem wichtigsten Dienst das Weihrauchopfer gehören und das Segnen. Ich darf und ich soll den Namen des Herrn über dem Volk aussprechen und ihnen den Segen zusprechen mit den Worten: Jahwe segne dich und behüte dich. Jahwes Angesicht soll leuchten über dir und er sei dir gnädig. Jahwe blicke dich freundlich an und gebe dir Frieden. Und er wird sie segnen. Am Ende der Woche der Priesterweihe. Meine Söhne, Nadab, Abihu, was habt ihr getan? Das Heiligtum missachtet und dafür mit dem Leben gebüßt. Allmächtiger, gewaltiger Gott, ich verstehe, ja, sie durften sich nicht über die Vorschriften hinwegsetzen, aber musstest du sie wirklich auf der Stelle durch Feuer ums Leben bringen? Der Weihrauch wird morgens und abends auf dem Räucheropferaltar verbrannt. Nicht irgendwann, nicht irgendwo. Und nicht mit irgendwelchen Räuchergefäßen und vor allem nicht mit Feuer von außerhalb des Vorhofs. Es muss vom Brandopferaltar genommen werden. Alles andere ist der Sache nicht angemessen. Heißt verboten. Meine beiden Ältesten haben im Übermut über ihr neues Amt einfach gezündelt. Aber der heilige Bereich ist kein Spielplatz, auch nicht für Priester. Da ist Gott gegenwärtig. Und ich kann nichts mehr tun. Das Bild meiner toten Söhne steht mir immer vor Augen. Meine Cousins Michael und Elizaphan mussten die Leichen aus dem Vorhof raustragen. Jetzt bleiben mir von meinen 4 Söhnen nur noch Eleasa und Isamar. Gott hat gesagt, die Gemeinde soll das beweinen, dass er uns so schwer strafen musste. Aber uns, den Angehörigen aus der Priesterfamilie, hat er nicht gestattet, irgendwelche Anzeichen von Trauer zu zeigen. Selbst die Teilnahme am Begräbnis war uns untersagt. Sonst würden wir erst recht sein Gericht auf uns ziehen, weil wir gesalbt sind. Wir sind dem Herrn näher als unseren eigenen Angehörigen. Mose hat das Todesurteil so gedeutet. Das ist es, was der Herr meinte, als er sagte: An denen, die mir nahe sind, erweise ich mich als heilig. Und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Ich konnte darauf nichts erwidern. Ich finde es heute nicht leicht, mich Gottes Anweisungen zu fügen. Ich sehe ja ein, dass Trauer den Anschein erwecken würde, als ob ich mich von Gottes Handeln distanzieren würde. Das geht nicht. Aber meinem Tagebuch darf ich wohl anvertrauen, wie es mir selbst damit geht. Eigentlich hätten wir ja das Fleisch des Sündopfers noch essen sollen, aber nach dem Tod meiner Söhne im Heiligtum konnte ich doch nicht vom hochheiligen Opfer essen. Das hat Mose dann auch eingesehen. Dabei hatte der Tag so gut angefangen, das will ich nicht vergessen. Als Mose und ich aus dem heiligen Zelt herauskamen, segneten wir das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor dem ganzen Volk. Feuer ging von ihm aus und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als die Israeliten das sahen, jubelten sie und warfen sich voller Ehrfurcht zu Boden. Im Jahr 2 nach dem Auszug. Dass er aber auch immer das Sagen hat und immer den Ton angeben muss, der Mose. Er sollte nicht vergessen, dass er der Jüngste von uns dreien ist. Hätte Miriam am Nil nicht auf ihn aufgepasst, wäre er gar nicht mehr am Leben. Und ich bin 3 ganze Jahre älter. Aber immer gibt er an, wer was zu tun hat. Haben wir denn nichts zu sagen? Wer hat denn das Volk nach dem Zug durchs Schilfmeer in Musik und Tanz angeführt? Es war Miriam. Und wer beaufsichtigt die ganzen Opfer? Das bin ich. Und Mose selbst? Der fragt niemanden. Da hat er sich jetzt eine Kuschiterin genommen. Wo gibt es denn sowas? Aber anderen Vorschriften machen wollen. Das war Miriam zu viel. Da musste sie dem Kleinen jetzt mal die Stirn bieten. Richtig so, dachte ich. Dann hat sich Gott selbst eingeschaltet und das Wort ergriffen. Solch eine Schelte hatte ich seit Teenager-Tagen nicht mehr zu hören bekommen. Und auf einmal sehe ich Miriam an, ihr Gesicht kreidebleich, ihre ganze Haut, als stünde eine Leiche vor mir. Miriam aussätzig. Gespenstisch war das. Was tun? Wenn einer helfen kann, dann Mose. Also flehe ich ihn an, und er bittet den Herrn für uns, und der hört. Schnell ist alles wieder gut. aber der Schreck sitzt mir noch in den Gliedern. Ich glaube, in so kleinen Buchstaben habe ich noch nie geschrieben. Mose hat sich nichts herausgenommen, wozu er nicht das Recht gehabt hätte. Er hat seine Stellung nicht missbraucht. Mit der Heirat hat er sich ganz im Rahmen dessen bewegt, was der Herr gestattet. Und was seine Stellung angeht, ich werde sie nicht mehr anfechten. Mose ist nicht irgendein Prophet. Mit keinem anderen spricht Gott so unmissverständlich direkt. Und er darf Gott sogar sehen. Mose ist sozusagen der Generalbevollmächtigte Gottes. Ich bin immerhin sein Pressesprecher. Ich will nicht mehr eifersüchtig sein. Das alles wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Einige Zeit später. Jetzt ist es andersherum als letztes Mal. Andere greifen meine Stellung an. Korach, ein Levit, und drei Leute von den Rubenitern werfen Mose und mir vor, ihr nehmt euch zu viel heraus. Wer gibt euch das Recht, euch über die Gemeinde des Herrn zu stellen? Der Herr ist mitten unter uns. Wir alle sind heilig, nicht nur ihr. Dem Korach reicht es nicht, Levit zu sein. Er will das Priesteramt. Nicht nur ein persönlicher Angriff gegen mich. Er stellt die Ordnung Gottes in Frage. Brenzlige Lage. Die haben schon 250 Sippenführer hinter sich gesammelt. Mose hat sie angewiesen, morgen mit ihren Räucherpfannen vor das heilige Zelt zu kommen. Dann werden wir sehen. Ich höre sie draußen noch in Trupps vor ihren Zelten stehen und sich ereifern. Von der Meute ist nichts Gutes zu erwarten. Wenn nur die Nacht vorübergeht. Morgen wird Gott etwas tun. Ein Tag später. Über Nacht war die Stimmung im Lager völlig zugunsten der Aufrührer gekippt. Da standen wir nun, zwei gegen alle. Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit und alle Israeliten sahen es. Wie damals bei unserer Amtseinführung. Mit einem Mal Ende der Diskussion. Da sagt der Herr, entfernt euch von dieser Gemeinde. Ich will sie alle auf einen Schlag vernichten. Mose und ich liegen auf den Knien und flehen, O Gott, alles Leben kommt doch von dir, du hast es geschaffen. Willst du die ganze Gemeinde bestrafen, weil ein Einzelner sich gegen dich verfehlt hat? Und tatsächlich, Gott verschont das Volk. Die Rädelsführer natürlich nicht. Die Rubeniter sind buchstäblich vom Erdboden verschlungen worden. Korach und alle, die mit ihren eigenen Räucherpfannen angetreten waren, verbrannt. Ein Tag später. Heute nochmal das Gleiche. Statt dankbar zu sein für ihre Verschonung gestern, reagieren sie mit Trotz wegen des Gerichts über die Anführer. Sie halten uns vor, ihr habt das Volk des Herrn umgebracht. Wieder erscheint die Herrlichkeit des Herrn. Wieder tun wir Fürbitte. Aber das reicht nicht. Unsere Mittel sind ausgeschöpft. Gott ist zornig, zu Recht, und schlägt zu. Das große Sterben hat schon begonnen. Mose drängt, schnell, Weihrauch. Ich pack die Pfanne, renn zum Altar, schaufel Glut rein, hol mir vom Weihrauch, dann nichts wie rein in die Menge, ich werf den Weihrauch auf die Glut, da hört das Sterben auf. Ich stehe wie angewurzelt. Links ein Meer von Leichen. Rechts alle unter Schock, aber unversehrt. Das nennt man Sühnung, die Tilgung von Schuld. Sie wird gelöscht. Nicht, weil der Mensch das einfordern kann, sondern weil Gott dazu bereit ist. Und hier in dieser Notlage geschah es sogar, ohne Opferblut zu vergießen. Nur mit Weihrauch. Das kann natürlich nur symbolisch sein. So greifbar habe ich mein Priestersein noch nie erlebt. Was ich tue, das gilt bei Gott. Wenn ich nicht eingeschritten wäre, wie viele Menschen hätten noch sterben müssen? Das müssen nun aber auch die anderen begreifen. Da hat sich der Herr etwas Besonderes für sie ausgedacht. Alle 12 Stammesoberhäupter sollten ihre Stäbe herbeibringen und ich den meinen. Mose hat sie vor der Bundeslade niedergelegt. Da sollen sie über Nacht bleiben. Und morgen wird einer davon Triebe zeigen. Es kann nur meiner sein. Am nächsten Morgen. Es kam, wie Gott es angekündigt hatte. Mein Stab zeigt nicht nur Triebe oder Blätter. Er trägt Blüten. Ja, sogar Mandeln hängen dran. Als die anderen das gesehen haben, war es ihnen unheimlich. Nun scheuen sie sich davor, dem Herrn zu nahe zu kommen. Bei Kadesh in der Wüste Zin. Heute haben Mose und ich beide versagt. Das Wasser war ausgegangen und die Leute beschwerten sich. Gott gab die Anweisung, nimm den Stab und sprech zu dem Felsen, dass er sein Wasser gebe. Aber Mose nahm den Stab und rief, hört her, ihr Widerspenstigen, ob wir wohl aus diesem Felsen Wasser für euch rausholen können? Und dann schlug er gegen den Felsen. Das Wasser kam. Aber dem Herrn missfiel, wie wir protzig aufgetreten sind und eine Schau draus gemacht haben, als ob es um uns ginge und als ob das Wunder in unserer Macht stünde. Deswegen, weil wir nicht ihm vertrauten, sondern selbstherrlich handelten und den Herrn nicht ehrten, dürfen wir jetzt nicht mit dem Volk in das Land Kanaan einziehen. Wir haben uns die Zukunft verbaut. Da wandern wir 40 Jahre im Kreis herum und kommen nicht in das Land. Eine harte Lektion in Gottes Leiterschaftskurs. Und er hat sie jetzt schon mehrfach wiederholt. Die erste Regel für Leiter ist, der Leiter ist der Herr. Unser Durst ist gelöscht. Aber weil die Leute mit Mose gestritten und sich gegen den Herrn empört haben, wird uns diese Sache immer als das Zankwasser in Erinnerung bleiben. Am Berg Hor, an der Grenze zu Edom, im Jahr 40 nach dem Auszug. Der Herr hat uns gesagt, ich soll mich aufs Sterben vorbereiten. Mose, Eleazar und ich sollen auf den Berg Hor steigen. Da findet die Amtsübergabe statt. Mose soll meine Priestergewänder meinem Sohn anziehen. Und dann geht es wohl zu Ende mit mir. Naja, ich bin wahrlich alt genug. Und ich glaube nicht, dass mein Sohn Eleazar das Amt des Oberpriesters schlechter ausüben wird als ich. Er macht sich gut als Leiter der Leviten. Und so wie ich meinen Enkel Pinhas bis jetzt kennengelernt habe, wird auch er sich eines Tages eifrig für das Heiligtum einsetzen. Also das passt schon, oberflächlich betrachtet. Nur, wir sind doch alle des Amtes nicht würdig. Von meinem mehrmaligen groben Versagen zeugt dieses Tagebuch. Das einfach abzuhaken unter dem Motto, I did it my way, ist hier völlig daneben. Und zu den besonders ernsten Fällen kommen die alltäglichen Unzulänglichkeiten. Und das ist bei Eleazar und Pinhas auch nicht anders. Wir üben das Amt eben alle nicht so aus, wie es eigentlich sein müsste. Man nennt mich den gesalbten Priester, und das bin ich. Aber unser Handbuch für die Priester, der dritte Band von Moses großem Werk, hat wohlweislich einen eigenen Artikel darüber, was für ein Opfer zu bringen ist, wenn unser einer selbst schuldig wird. Wenn ich einmal im Jahr durch das Heiligtum ins Allerheiligste reingegangen bin, selbst wenn ich alle Vorschriften beachtet hatte, dann habe ich das immer sehr tief empfunden, dass irgendetwas nicht in Ordnung sein könnte, dass es nicht reicht. Und außerdem, der Vorraum, der verstellt doch den Weg zum Heiligtum. Wäre es nicht möglich, dass alle Menschen ins Heiligtum rein könnten? Aber das wäre ja geradezu so, als ob jemand im Himmel vor Gott treten könnte. Ich glaube, wir brauchen einen besseren Oberpriester. Es müsste jemand sein, der vollkommen makellos ist, so wie unsere Opferlämmer makellos sein müssen. Wir Priester sind doch alle nur Menschen. Und ein sündiges Volk vor Gott zu vertreten, das ist im Grunde eine übermenschliche Aufgabe. Aber ein Engel kommt auch nicht in Frage. Ein Priester muss jemand sein, der das menschliche Leben kennt, der weiß, wie es uns geht und mit uns mitfühlen kann. Es ist also gleichzeitig eine echt menschliche Aufgabe und ein übermenschlicher Auftrag. Der vollkommene Priester kann jedenfalls nur jemand sein, der direkt von Gott beauftragt ist. Irgendwie muss ich da immer an Melchisedek denken. Unsere Alten erzählten davon, wie Abraham ihm die Zehntensteuer ablieferte. Wir Priester und Leviten kriegen jetzt die Zehntensteuer vom Volk. Aber unser eigener Vorfahre Abraham hat seine Zehntensteuer diesem Melchisedek abgegeben und der hat ihn gesegnet. Das kann er doch nur, wenn er ein ganz besonderer Mann ist. Aber es ist rätselhaft. So wie er aus dem Nichts auftaucht, so verschwindet er wieder und wir hören nichts mehr von ihm. So jemanden bräuchten wir noch einmal. Solange solch eine Person nicht auftaucht, werden meine Nachkommen ihren Priesterdienst verrichten und die Opfer bringen und dafür sorgen, dass unser Volk in Reinheit lebt. So sieht die vorläufige Lösung aus. Und ich werde ruhen in Frieden.
Wir haben einen großen Bogen gehört aus der Geschichte des Volkes Israel. So könnte ein paar Überschriften: Gottes Heiligkeit als eine Überschrift, Vertrauen in schlimmen Zeiten und dann aber auch dieser Ausblick, ja, ein neuer hoher Priester wird gebraucht, der Hinweis auf Jesus Christus. Und ich lade ein, dass wir zusammen beten, laut oder leise, auf die Predigt, auf das, was wir gehört und verstanden haben, antworten. Ich schließe das Ganze dann ab.